Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Langes Wochenende für uns alle. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zur heutigen Ausgabe vom Adler Mannheim Podcast vor dem Osterwochenende. Und zwischen Familie, Schokolade und Eiersuchen wird auch noch fleißig weiter Playoff-Eishockey gespielt. Im Zweitagesrhythmus duellieren sich die vier übrig gebliebenen Teams. Die Serie ist dabei in beiden Fällen seit Gründonnerstag ausgeglichen. Unsere Adler müssen am Kar-Samstag jetzt in Ingolstadt ran. Es bleibt eng und spannend und wir geben euch heute wieder die neuesten Infos und einen Zwischenstand mit Adler-Reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Es ist Karfreitag. Die Serie ist ausgeglichen zwischen den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt mit 2:2, genauso wie in der anderen Serie zwischen Red Bull München und den Grizzlies Wolfsburg steht es ebenfalls 2:2. Antti, ich bin eben an der SAP Arena vorbeigefahren. Wir sind heute früh und ein paar Stunden nach der Heimniederlage der Adler gegen den ERC Ingolstadt. Und ich habe das Gefühl, man möchte für das nächste Heimspiel am Ostermontag Helene Fischer in die Arena holen und das Spiel auslagern nach Frankfurt. Dass man seinem Heimspiel irgendwie entweichen kann, weil auswärts scheint es ja richtig gut zu funktionieren, aber zu Hause ist ordentlich Sand im Getriebe. Wäre das eine Möglichkeit, aktuell zu sagen, wir verzichten auf unser Heimspiel, lagern unser Spiel aus und schauen mal auf dem Konzert- oder Eventmarkt, was man auf die Schnelle über die Osterfeiertage reinbekommen kann?
Ich bin von so vielen Leuten gefragt worden, warum ist das so? Und ich sage dir ganz einfach, ich habe keinen blassen Schema. Jetzt habe ich auch angefangen schon zu fragen, weißt du, so im Team ein bisschen, was ist da los, warum ist das so? Kein Mensch kann mir sagen, an was es liegt. Also es ist einfach irgendwo, ich würde noch das irgendwie als Zufall sehen, aber du hast es richtig gesagt, es ist schon sehr, sehr seltsam, sagen wir es mal so. Also vielleicht ist es, wir hatten es ja mal davon mit den Auswärtstrikots, vielleicht ist es da vielleicht tatsächlich ein gutes Rezept. Also erklärbar ist es nicht. Gestern muss man sagen, ja, wenn du dir nicht genug Torchancen erarbeitest, dann wird es sehr, sehr schwierig gegen ein sehr kompakt spielendes Team aus Ingolstadt. Also von daher, du setzt dich natürlich auch unter Druck damit, das nächste Spiel, morgen Abend, muss man dann schauen, dass man halt wieder dort gewinnt. Und es ist ja auch kein Selbstläufer. Du kannst ja nicht hinfahren und sagen, naja, auswärts gewinnen wir ja unsere Spiele. Sondern du musst sie erstmal aufs Eis bringen. Also von daher, ja, eine gute Situation ist es nicht.
Es ist aber exakt die gleiche Situation wie im Viertelfinale. Da stand es auch nach 4 Spielen gegen die Kölner Haie aus Adlersicht 2:2. Und man hatte beide Heimspiele verloren und beide Auswärtssiege gewonnen. Also es sollte eine Situation sein, ich will jetzt nicht sagen, in der man sich wohlfühlt, aber über die man zumindest sagen kann, naja, Jungs, wir brauchen den Panikknopf nicht drücken, weil das hatten wir doch vor kurzem schon mal. Aber um da mal ein bisschen genauer aufs Spiel zu gucken, du hast es gerade gesagt, die Torchancen, vor allem die qualitativ hochwertigen Torchancen, die hatten die Gäste gestern. Der ERC Ingolstadt hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da muss man auch mal ein Kompliment aussprechen. Kompliment auch an die Stimmung in der Arena. Das war ja ganz, ganz großes Tennis. Das hast du mir, bevor wir auf Aufzeichnen gedrückt haben, auch schon bestätigt, dass es echt sensationell gut war. Aber am Ende des Tages geht es darum, wirklich Tore zu erzielen in jeder Sportart. Und wenn du die eben nicht erzielst, dann wird es schwierig. Ich war fast ein bisschen sauer, weil wenn du dir die Ergebnisse anguckst, 1:3 und 0:1, Antti, die sind ja überhaupt nicht Eishockey-like.
Ja, ja, das ist so. Da ist einfach auch zu wenig an Torchancen kreiert worden, muss man ganz klar sagen. Hinten, wie immer, Arno Tiefensee sehr, sehr stark, hat da einige Sachen rausgestochen. Also den Arno muss man sagen, über den brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr zu sprechen. Es ist ein Phänomen, muss man vielleicht so sagen. Und dabei muss man es lassen, ja nichts mehr anfassen, ja nichts mehr berühren, gar nichts machen, sondern einfach reinstellen lassen. Er macht das schon, so ungefähr läuft das mit Arno Tiefensee. Also das ist genauso wenig erklärbar, dass ein 20-Jähriger so konstant stark spielt. Also das muss man wirklich sagen, das ist für mich eins der großen Phänomene, aber eben auch, dass du so wenig Torchancen dir erarbeitest auf der anderen Seite. Also das sind so die zwei Phänomene in dieser Serie.
Ich habe die letzten Tage ein Telefonat geführt und du hast es angesprochen, Arno Tiefensee, 20 Jahre komplett ruhig. Weißt du, wer der letzte 20-jährige DL-Torhüter war,
Thomas
der
Greis.
So souverän gespielt hat? Richtig, Thomas Greis. Und dass der danach nicht mehr viel deutsches Eis gesehen hat, ist uns auch allen bekannt. Und es ist ja kein Munkeln mehr, es ist ja kein Zwitschern mehr von kleinen Vögelchen von der Dachrinne, sondern es ist ja schon, gestern im Fernsehen wurde es auch angesprochen, dass sehr, sehr viele Scouts mittlerweile auch in der SAP-Arena Platz genommen haben, beziehungsweise auch in Ingolstadt sind und den Arno Tiefensee beobachten. Ist das korrekt, Anti?
Es ist korrekt und es wäre dumm, wenn man es nicht macht, weil da kann man ja jetzt nicht sagen, naja, da ist Glück im Spiel oder sonst irgendwas. Weißt du, es gibt immer wieder mal einen jungen Torhüter, der einen Shutout, der plötzlich ins Tor muss, einen Shutout hinbekommt und dann sagen alle, oh wow, und dann im nächsten Spiel relativiert sich das alles ein bisschen. Aber bei Arno Tiefensee, es ist ja wirklich so, er spielt auf einem hohen Level und das durchgehend, also das ist wirklich eine Sache, da kannst du jetzt nicht irgendwie von, naja, einer Glückssträhne oder sonstigem reden, sondern du siehst es auch technisch. Also ich bin jetzt keiner, der sich gut auskennt mit Torwartspiel, aber er sieht aus wie ein Torhüter. Ja? Er macht das jetzt nicht irgendwie so, naja, guck mal, er hat kein Tor gefangen, hat irgendwie das halt irgendwie hinbekommen, sondern er macht das richtig gut. Er sieht aus wie ein Torhüter, guck dir andere Torhüter an, erfahrene Torhüter, die sehen nicht besser aus. Sagen wir es mal so, mehr ins technische Detail kann ich gar nicht gehen. Aber ja, von daher ist es eine logische Konsequenz aus seiner, ich möchte es fast Brillanz nennen. Ja,
da muss ich dich jetzt mal wegchecken, Anti. Also wenn du nicht ins technische Detail gehen kannst, aber sagst, er sieht aus wie ein Torhüter, dann lass uns das doch mal optisch abrunden. Ich als Spieler fand es immer geil, auf einen Torhüter zu schießen, der eine coole Ausrüstung anhatte, coole Schoner, Fanghand, Stockhand und eine geil lackierte Maske. Dann habe ich immer gesagt, der sieht aus wie ein Torhüter. Und ich gehe da auch mit. Ich habe auch viele geschossen. Ich bin an vielen gescheitert, habe auch viele überwunden. Aber was das taktische, das technische Torwartspiel angeht, da kann ich auch überhaupt nicht mitreden. Also das ist eine Philosophie, eine Kunst für sich. Ich weiß nur, dass die Torhüter, vor allem jetzt auch in den jungen Jahren, was die Ausbildung angeht, immer besser wurden. Am Ende des Tages, glaube ich, geht es aber darum, die Pucks zu halten und das macht er phänomenal, das macht er mit einer Ruhe und das kriegen die Jungs auch sehr, sehr früh beigebracht. Mit denen wird mental gearbeitet, am Stellungsspiel, wie du den Schläger einsetzt, wie du die Fanghand hältst, hältst du die hoch, hast du die auf Hüfthöhe oder gehst du damit sogar 30, 40 Zentimeter weiter nach vorne, also sprich die Hand vom Körper weg, dass du dem Schützen entgegengehst. Also das sind so Kleinigkeiten, wenn man da mal mit einem Torwarttrainer auf dem Eis stand und mit dem gearbeitet hat, da konnte man als Stürmer nur den Kopf schütteln. Mir hat auch keiner gesagt, wo ich den Puck am Schläger führen muss. Vorne am Blatt, hinten am Blatt, linke Hand tiefer, rechte Hand höher, eine Hand hinter den Rücken, linkes Auge zu. Das hat mir keiner gesagt. Die haben nur gesagt, die Scheibe muss ins Tor. Aber ich muss auch eine Lanze für Kevin Reich brechen, der ja ganz klar die Nummer 2 auf Ingolstädter Seite war, die ganze Saison über. Und auch im Viertelfinale, die Ingolstädter sind über 7 Spiele gegen die DEG gegangen, keine wirkliche Rolle gespielt hat, sondern lediglich in Spiel, war es 6? 6 oder 7? Nein, ja. Entschuldigung, Anti, ich muss mich verbessern, nicht 7 Spiele, die haben sich in 5 Spielen durchgesetzt.
Gegen genau, 6, das gab es gar nicht.
Er ist in Spiel 5
genau,
eingewechselt worden, als man mit 3 Toren hinten lag und hat das Spiel im letzten Drittel gewonnen und dann in der Overtime die Serie entschieden. Und durch die Verletzung von Michael Garteig steht Kevin Reich jetzt plötzlich im Halbfinale im Tor. Und der spielt es aber auch sehr, sehr ruhig, sehr gut, sehr souverän. Also das Spiel gestern war definitiv ein Spiel der Torhüter, wo sich beide haben auszeichnen können. Das ist was ich auch meine, dass mit solchen Burschen mental auch ganz intensiv gearbeitet wird.
Ja, absolut. Also das muss auch sein, weil du stehst halt wahnsinnig unter Druck. Du stehst im Fokus und bist jetzt wirklich auch in der Lage, so eine Serie mit zu entscheiden. Und da hat Kevin Reich gestern einen guten Job gemacht, wobei ich auch sagen muss, die Adler sind leider nicht dazu gekommen, sich bessere Torchancen zu erarbeiten. Du brauchst inzwischen auch zu viele Torchancen, um eben dieses Tor zu erzielen, dieses eine Tor. Also von daher ist das auch eine Geschichte, die sicherlich irgendwo auch besprochen und geändert werden muss. Du musst mehr schießen, du musst bessere Chancen dir erarbeiten Und das ist natürlich jetzt eine Sache, die man dann auch irgendwo hinbekommen muss für das nächste Spiel, für das Auswärtsspiel in Ingolstadt, für das fünfte Spiel. Was mir ein bisschen Sorgen macht bei den Adlern ist, in der Verteidigung, also Holzer ist ausgefallen, Katic ist ausgefallen, also Katic ja vorher schon in der Serie gegen Köln. Dann gestern Lehtivuori, Ende erstes Drittel in die Kabine gegangen, verletzt offensichtlich. Was er hat, weiß man nicht. Das wird auch nicht kommuniziert. Also das ist auch so, da kannst du nahe sein an der Mannschaft, wie du willst. Da sagt dir kein Mensch irgendwie was, was da genau ist, sondern in den Playoffs wird das gehütet, das Geheimnis. Ich kann es nicht sagen, was mit Lehtivuori ist. Der war für mich der stabilste Verteidiger in den Playoffs bisher. Also der fehlt natürlich auch. Dann hast du das Ding, dass du einem Arkadiusz Dziambor bzw. einem Fabrizio Pilou musst du mehr Eiszeit geben, als du eigentlich vorgehabt hast. Die machen ihre Sache gut, versteht mich da nicht falsch, aber es ist natürlich so, in diesen Drucksituationen willst du auch nicht den jungen Spielern zu viel aufladen. Bei einem Stürmer ist es ein bisschen was anderes, wenn du in der vierten Reihe einen jungen Stürmer hast, einen 20-jährigen, 21-jährigen Stürmer, ist es natürlich nicht ganz so heftig wie in der Verteidigung. Da reicht mal ein Fehler, ein Stellungsfehler, ein Stockfehler, ein schlechter Pass und der Gegner kriegt eine riesen Torchance. Ja? Und bei einem Stürmer ist es nicht ganz so heftig. Deswegen plant man natürlich bei solchen Verteidigern mit ein bisschen weniger Eiszeit. Die bekommen also mehr Eiszeit, als sie eigentlich normalerweise würden, wenn deine Top-Verteidiger wie Katic, Holzer oder Lehtivuori fehlen. Also von daher, das ist so ein bisschen das, was mir Sorgen macht.
Wie selbstbewusst bist du jetzt hinsichtlich der Auswärtsfahrt nach Ingolstadt? Ist das was, wo die Mannschaft jetzt mit viel, viel Selbstvertrauen in den Bus steigt, weil sie wissen, auswärts können wir? Also um mal die Zuhörer da so ein bisschen mit reinzunehmen in der Playoff-Serie. Wenn du ein Auswärtsspiel gewinnst, die Betreuer wissen ganz genau, wo sie wen hingesetzt haben in der Auswärtskabine, wer neben wem gesessen ist. Das heißt, die Sitzordnung bleibt 1:1 identisch. Wenn die Jungs jetzt da morgen wieder in die Kabine kommen, ist das exakt die gleiche Sitzordnung wie bei Spiel 3. Verlierst du, wird einmal komplett durchgewürfelt, durchrotiert und dann wird alles alles mal verändert, aber ganz getreu dem Motto Never Change a Winning Team oder Never Change a Winning System. Aber wenn man jetzt so ein 0:1, man hat kein Tor erzielt zu Hause, das nagt ja schon ein bisschen am Selbstvertrauen. Hast du gestern, du sagst ja, du bist nah bei der Mannschaft, hast du was mitbekommen? Was hat Bill Stewart bei der Pressekonferenz gesagt? Waren das Floskeln oder ist es so ganz getreu dem Motto, naja, jetzt sind wir haben es ja als Spieler immer so gesagt, wenn du eine Best-of-Seven-Serie spielst und nach zwei Spielen steht es 1:1, sagst du, okay, jetzt haben wir eine Best-of-Five-Serie. Mhm. Aktuell steht es nach vier Spielen 2:2. Was hast du jetzt? Du hast eine Best-of-Three-Serie. So, das heißt, du musst zwei Spiele gewinnen, um weiterzukommen. So sind wir als Spieler immer an die Sache rangegangen. Was hast du für ein Gefühl, was hast du gespürt, wenn du nah an der Mannschaft bist oder auch mit dem Coach gesprochen hast?
Ja, genau das habe ich so gespürt. Man wundert sich ein bisschen über oder ärgert sich ein bisschen über sich selbst, dass man eben zu wenige Torchancen kreiert hat und zu wenige Torchancen dann auch, irgendwo auch zu wenige Torschüsse produziert hat. Nicht nur Torchancen, sondern auch Schüsse. Man hatte ja, wenn man sich das Ganze anschaut, hatte man ja eigentlich auf der anderen Seite oft aufs Tor geschossen oder oft genug, nämlich 26 Mal auf das Tor geschossen. Ingolstadt 20 Mal nur, in Anführungszeichen. Aber die Qualität der Torchancen ist natürlich auch immer ein Thema. Und die Qualität war nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, beziehungsweise wie man das machen muss. Also da wird dran gearbeitet. Das ist aber auch eine Sache, wo du auch einfach, du musst mehr vors Tor gehen. Du musst Kevin Reich da ein bisschen aus seiner inneren Balance, aber auch aus seiner äußeren Balance bringen. Und,
aus seinem Reich.
Da musst du ihn stören. Genau, genau so. Und entsprechend weiß man natürlich als Spieler, was man da tun muss. Du weißt, da gibt es den einen oder anderen Spieler, der fühlt sich da wohl im Torraum beziehungsweise ums Tor rum beim Gegner. Da tut es auch mal weh, das weißt du selbst. Da gibt es Crosschecks, da gibt es immer wieder mal Schlag in die Rippen und so weiter. Aber das musst du einfach auch in Kauf nehmen. Das ist auch nicht so, dass da ein Spieler ist, der sagt, oh, da tut mir es zu sehr weh, sondern du musst auch dich dort bewegen können. Dieses Boxout, dieses Spiel vorm Tor, das beherrschen natürlich die Verteidiger sehr, sehr gut. Du musst dir einfach nur einen Fabio Wagner angucken bei den Ingolstädtern, wie stabil der auf den Schlittschuhen steht, wie aggressiv der spielt. Immer so an der Kante, was noch gerade erlaubt ist, aber er kann das richtig gut. Das ist für mich ein wahnsinnig stabiler, starker Verteidiger, Fabio Wagner. Und der macht das gut. Dann hast du einen Matt Boady, der jeden zweiten Wechsel spielt. Der spielt unfassbar viel bei den Ingolstädtern, der da auch sehr, sehr viel Stabilität in der Defensive bringt. Leon Hüttl, der mit seinen jungen Jahren zu einem sehr stabilen Verteidiger geworden ist, wobei bei ihm ist eher das Spielerische im Vordergrund. Also er schafft es, einen guten Pass zu spielen, gewinnt trotz seiner, er ist ja nicht überragend groß, aber trotz seiner seiner normalen Körpergröße schafft er es da wirklich auch sehr, sehr stabil zu stehen. Also man muss schon sagen, die Ingolstädter vom kompletten Spielsystem her und von den Verteidigern her machen es den Adlern natürlich sehr, sehr schwer, Torchancen zu generieren. Aber da musst du einfach auch das Ganze ausblenden. Du musst aggressiver zum Tor gehen. Du musst da mehr arbeiten vorm Tor des Gegners. Weil wenn Kevin Reich die Schüsse sieht, dann hat er sie auch. Und da muss man einfach den Torhüter mehr fordern.
Also was mir ein bisschen Angst macht nach dem Ergebnis gestern, ist diese Wahrsagerin. Ich kriege die nicht aus dem Kopf, aus dieser Eishockey-Show bei Goldmann, Schwele und Bandermann, die ja wirklich das Finale Ingolstadt gegen Wolfsburg vorhergesagt hat. Also das fuchst mir im Kopf rum. Das Einzige, was mich so ein bisschen, nicht ein bisschen, lass es mich so formulieren, das Einzige, was mich weiterhin an den gesunden Menschenverstand glauben lässt, ist die Tatsache, dass die Dresden als Aufsteiger vorhergesagt hat. Und die Dresdner sind in der ersten Runde gescheitert. Ja. Aber nachdem in Spiel 3 Wolfsburg in München gewonnen hat, habe ich mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein, weil sonst gehe ich demnächst, also die Frau würde ich aufsuchen, wenn das so kommt, mit der würde ich ein paar Themen besprechen, was meine persönliche Zukunft angeht.
Finanzinvestments sollte man mit ihr besprechen.
Richtig, aber Anti, ich hatte es angesprochen, die Stimmung war sehr, sehr gut in der SAP Arena und wer es nicht mitbekommen hat, da war jemand ganz Besonderes auf der Fantribüne gestern auch.
Genau, David Wolf hat sich dort zu den Fans gesellt. In der Nordwestkurve stand er da und war, wie die Fans auch immer singen, einer von uns. Also war da wirklich sehr ferner in den sozialen Medien, nennt man es ja, in Social Media. Da hat der, gibt es ganz, ganz viele Fans, die Bilder mit ihm gepostet haben. Er war da sehr, sehr fernnah und hat natürlich auch irgendwo gemerkt, dass David Wolf hat da sowieso ein sehr feines Gespür dafür und ist auch einer immer, dem Fans ganz, ganz wichtig sind. Dem ist es wichtig, sich auch zu zeigen als Monne Mabu, wie man so schön sagt. Hat da auch wirklich so mitgefiebert. Er hat man immer wieder in der Kameraeinstellung gesehen im Fanblog, dass er da auch wirklich mitgeklatscht hat und wie ein Fan ausgesehen hat, muss man sagen. Das war natürlich interessant. Er hat auch diese Solidarität gespürt. Um das mal ganz kurz nochmal runterzubrechen, es war ja so, er hat im letzten Heimspiel hat er den Daniel Pieta gepackt, paar Mal auf die Schnauze gehauen, würde man sagen. Ich weiß es nicht, ob man das so ausdrückt. Aber jedenfalls, Pieta wollte da nicht mitmachen. Und die einen sagen, er war feige, die anderen sagen, er war clever, wie man es auch nennen mag. Pieta hat also sich nicht gewehrt und entsprechend hat die Liga das dann eben auch so gewertet, dass Wolf jemanden geschlagen hat, der sich eben nicht wehren wollte. Deswegen hat man ihn gesperrt. Und was man hier aber dann ganz klar sagen muss, ich will hier jetzt nicht das Ganze überdramatisieren, aber wenn man sich das Ganze anschaut, Garteig hatten wir vorhin besprochen, hat sich verletzt und zwar er wurde verletzt, er hat sich nicht plötzlich verletzt, sondern McRae ist da in Garteig reingefahren, der Düsseldorfer Verteidiger nach dem Spiel, wie auch immer die Umstände davor waren, aber Gartheig hat sich da verletzt und McRae ist gesperrt worden für 3 Spiele. Er hat einen Spieler verletzt, der nach einem Spiel zum Jubeln gegangen ist und bekommt 3 Spiele Sperre. Wolf bekommt dafür, was jetzt im Spielgeschehen aus den Emotionen raus passiert ist, auch 3 Spiele Sperre. Das ist durchaus was, was für Aufregungen gesorgt hat, wo ich auch sagen muss, das Strafmaß ist irgendwo, wenn man solche Fälle dann aneinander reiht oder sich dann anschaut, ist das Strafmaß zumindest nicht für jeden nachvollziehbar gewesen, sagen wir es mal so, hat natürlich auch für Aufregung gesorgt. Es gab im Netz auch wohl einige Bedrohungen, Beschimpfungen und so weiter, die dann wirklich ins Persönliche gingen. Man kann ja immer sagen, ich mag den nicht oder irgendwelche so sagen, ich kann seine Fresse nicht sehen oder was weiß ich. So Sachen sind irgendwo alle noch nachvollziehbar und da muss man sich selbst überprüfen, möchte man sich so öffentlich darstellen als Mensch, dass man jemanden so beschimpft und dass man so seine gute Kinderstube vergisst. Das kann man, aber wenn es dann darum geht, dem anderen irgendwie die Pest zu wünschen oder irgendwie sowas und noch schlimmer, das ist natürlich was, was nicht geht und entsprechend sollte man da dann auch einschreiten. Was auch passiert ist, entsprechend, also er hat sehr, sehr viel Solidarität bekommen aus der Fanbase in Mannheim, kein Hass im Netz. Seine Frau Annie hat da sehr, sehr aktiv auch gewirkt, hat da diese ganzen Sachen aus den sozialen Medien dann eben auch selbst, sagen wir mal, herausgehoben und gesagt, das geht doch nicht, ihr könnt doch nicht uns alle so beschimpfen. Und entsprechend hat Wolf das eben auch honoriert, dass die Adler-Fans auch gesagt haben, wir stehen zu Wolf und deswegen ist er auch dann auch in die Fankurve gegangen und von dort aus sich das Spiel angeschaut. Also er hat das gespürt, wie Mannheim hinter ihm steht und er hat es dann auch so ein bisschen zurückgegeben, indem er gezeigt hat, ich bin auch ein Teil von euch, bin auch ein Teil der Fankultur. Er war ja als Kind schon immer im Friedrichspark gewesen, hat sich da Eishockeyspiele angeguckt. Also er ist irgendwo auch ein Fan gewesen schon immer.
Also ich habe die Szene auch gesehen, Antti, und klar, du hast es jetzt mit der Düsseldorfer Szene verglichen. Da gibt es natürlich immer ganz viele Faktoren, die damit einspielen. Und Wolf ist definitiv ein Wiederholungstäter. Mhm. Ich habe gestern mal ein paar Kommentare gelesen. Es gab ja in seiner Hamburger Zeit auch mal die Auseinandersetzung mit Ingolstadt. Da war es Chopper, den er da niedergestreckt hat, ihm ein paar Zähne ausgeschlagen hat. Solche Faktoren spielen natürlich immer mit rein. Nicht, dass es jetzt der gleiche Gegner ist und der gleiche Schuldige oder Sündenbock. Im Wolfspelz ist er definitiv nicht. Sondern da geht es einfach darum, was hat er in der Vergangenheit schon gemacht. Und als ich die Szene gesehen habe und danach das Urteil von 3 Spielen gesehen habe, habe ich mich nicht gewundert. Also da geht es jetzt da aus meiner Sicht nicht darum, ob sich jemand da verletzt hat und nicht mehr mitwirken kann, sondern es geht einfach auch um die Aktion und was einfach passiert ist. Also ich denke, die Liga findet da immer einen guten Weg. Wir haben schon mal Strafmaße diskutiert, wir beide, da ging es um Stockstich und Stockschlag und solche Sachen, wo wir uns nicht sicher waren. Es war einmal die Aktion mit Moritz Müller, wo ein Crosscheck Richtung Hals ging und da war noch ein Stockendenstich zwischen die Beine, wo wir ein bisschen philosophiert haben, wieso, weshalb, warum kriegt der eine ein Spiel, da ging es glaube ich um 3 und um 4 Spiele oder um 2 und um 3, irgendwie sowas in der Richtung. Ganz wichtiger Faktor für mich in dieser Situation ist, dieser Hass im Netz. Also du sagst es auch, es gibt viele Spieler, die polarisieren. David Wolf ist definitiv einer. Und ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, Sven Felski war einer, Daniel Kreuzer war einer. Mhm. Und wenn du in fremden Stadien nicht geliebt wirst, dann machst du oft Sachen richtig, aus meiner Sicht. Und zwar, du fällst sportlich auf. Daniel Kreuzer war einer, der unglaublich viele Tore geschossen hat. Sven Felski war einer, der auch viel gepunktet hat, der seine Mannschaft mitnehmen konnte und der oft mit seinem Team einen Weg gefunden hat, Spiele zu gewinnen. Aber dann so weit zu gehen, sich der Anonymität des Internets Gebrauch zu machen und da unter irgendwelchen Pseudonymen persönliche Nachrichten zu schreiben, das ist aus meiner Sicht schlichtweg feige. Aber genauso brauchst du dich nicht über die Bande lehnen oder übers Plexiglas und denjenigen beschimpfen, wenn er in die Kabine geht. ich will fast sagen, es ist Teil des Spiels, dass da ganz viele Emotionen drin sind. Und ich glaube, jeder von uns, bis auf Sascha Bandermann, jeder von uns liebt Faustkämpfe, die gehören zum Eishockey dazu. Sascha Bandermann verurteilt diese zutiefst. Aber die Situation war auch aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Und ich denke, da sagen auch die Adlerfans, dass es nicht in Ordnung war. Und aber dann so weit zu gehen, die Familie, den Spieler und so weiter zu beleidigen.
Die Kinder.
Ich denke, da haben beide Vereine ein gutes Statement gesetzt, dass sowas nicht dazugehört. Ich war auch gestern schockiert. Ich weiß, das ist eine andere Sportart, aber Leipzig hat den BVB aus dem DFB-Pokal geschossen und ein farbiger Spieler aus Leipzig hat mal gepostet, was er danach bekommt, was er danach für Nachrichten bekommt. Mhm. Und sowas hat in unserer Gesellschaft überhaupt nicht zu suchen.
Es nicht geht nur im Sport, sondern
farbige, um Religion, um irgendwas anderes. Mhm. Also das hat nirgendwo irgendetwas zu suchen. Mhm. Pfeif den Spieler aus, sowas gehört zum Sport auch dazu, sowas musst du als Sportler auch mit in Kauf nehmen, aber solche Sachen sind sowas von unter der Gürtellinie und die haben vor allem, das wundert mich so, Anti, im Eishockey noch nie Einzug gehalten. Sowas gibt es eigentlich im Eishockey. Sowas sollte es in keinem Sport geben. Aus England, im Fußball kommen immer wieder solche Nachrichten, dass Spieler beleidigt werden, vor allem farbige Spieler. Aber das ist doch nicht unser Eishockey. Im Eishockey ist es doch, dass Fans miteinander feiern, dass die sich solidarisieren. Ich weiß, die Adlerfans sagen, sie fahren am liebsten nach Straubing und am liebsten nach Wolfsburg, weil da ist gute Stimmung, da sind gute Gäste-Fan-Stehplatzmöglichkeiten nah am Spiel. Du hast eine gute Wurst, du hast ein gutes Bier und du tauschst dich mit den gegnerischen Fans aus. Das ist doch das Eishockey, was wir lieben. Ich gehe mit meinen Kindern in jegliche Arenen der Republik und weiß, da passiert dir nichts, auch mit Kindern, das ist kinderfreundlich, das ist familienfreundlich. Und wo kommen wir denn dahin im Eishockey, wenn du plötzlich als Spieler beleidigt wirst, von wo und von wem auch immer? Das ist doch nicht unsere Welt. Und vor allem öffnen wir uns doch auch gerne in den sozialen Medien, weil wir doch sagen, wir geben dem Sport und den Fans gerne mal einen Einblick, wo reisen wir im Sommer hin, was mache ich mit meiner Familie. Aber wenn es so weit geht, da sagt doch jeder Sportler dann, wisst ihr was, dann bin ich raus aus diesen Instagram und Facebook und was es alles gibt, dann bleibe ich für mich. Und wenn mir einer einen Stinkefinger auf dem Weg ins Stadion zeigt, ja, mein Gott, da fahre ich weiter und lache drüber. Aber solche Sachen haben doch in unserer Gesellschaft überhaupt nichts zu suchen. Und ich habe tatsächlich ein paar Kommentare gelesen und ich finde es toll, wie Fans diskutieren und ich finde es auch super, wie die Organisationen reagieren, wie die das teilweise unterbinden. Und also Leute pfeift, Leute jubelt im Stadion, feuert an, wenn der Gegner aufs Eis kommt, buht den aus, zeigt dem meinetwegen einen Stinkefinger, Anti, wenn es ein 19:30 Spiel ist. Bitte nicht um 14:30 oder um 15:30, aber Das hat mich schon sehr, sehr schockiert und es gibt auf beiden Seiten gibt es Spieler, die polarisieren. Da ist Daniel Pieter auch einer, der war in Krefeld 100%. Schon so eine Figur und der macht es in Ingolstadt auch. Und wie du gesagt hast, der eine sagt auf Wolfs Seite dumm, der andere sagt auf Pieter Seite clever. Letztendlich sind das weder du noch ich noch die Fans, die das entscheiden, wenn es um ein Strafmaß geht, um eine Geldstrafe oder was auch immer. Aber Leute, lasst doch eure Emotionen meinetwegen danach am Kronkorken, am Flaschenöffner, an der Bierflasche, eure Laufschuhe, euer Fitnesskeller, irgendwo anders aus. Aber nehmt doch nicht irgendwo still und heimlich euer Telefon in die Hand und tippt eine Social-Media-Nachricht und schickt die ab. Also das ist ja wirklich das Letzte, was man machen kann. Also da wirklich, dann nimm doch lieber einen Stift und Zettel, schreib's auf, lese es dir am nächsten Tag nochmal durch, weil ich glaube, dann schämst du dich selber und verbrennst das Ding, schmeißt es in Müll, zerreißt es, schneidest es klein. Also das ist wirklich, wirklich das Allerletzte. Also das ist, im Boxen sagt man unter der Gürtellinie, im Eishockey kommt es ja fast einem Schlittschuhtritt gleich. Also raus, weg, weiß ich nicht, keine Ahnung, postet die, wer das alles gemacht hat, dass jeder weiß, ach Mensch, das ist ja eigentlich der mit der Dauerkarte schon seit 5 Jahren neben mir steht und so ein Typ bist du. Solche Nachrichten schreibst du, wenn du abends nach Hause gehst. Also sorry, das geht für mich überhaupt nicht.
Definitiv. Man muss auch dann sagen, also das, was gegen Wolf geschrieben wurde, ist nicht in Ordnung. Ich habe mir das angefangen, ein bisschen anzusehen. Wobei die Ingolstädter, ich habe mit denen gesprochen, mit der Presseabteilung von den Ingolstädtern, die haben auch gesagt, die haben angefangen, Sachen zu löschen bei sich. Also das ist ja auch eine Geschichte, wo man eigentlich sagen muss, das ist so eine grenzwertige Sache, Sachen zu löschen, weil das ist eine Zensur. Ja, das muss man ganz klar sehen. Unsere Gesellschaft lebt ja davon, eben keine Zensur zu haben, freie Meinungsäußerung, aber das geht darüber hinaus und deswegen finde ich es absolut in Ordnung, dass solche Sachen auch gelöscht werden. Also die haben da wirklich die Entferntaste auf der Tastatur am Computer wirklich fast kaputt geschlagen, da, weil sie so oft da gelöscht haben. Und das finde ich auch gut.
Ich grätsch da nochmal rein. Ich habe mal einen anderen Podcast gehört und da ging es um das gleiche Thema, ob man Kommentare löschen sollte, wenn sie unter der Gürtellinie sind oder nicht. Und da war es auch eben, wir haben Meinungsfreiheit und Themen und auch Aussagen und Meinungen sollten diskutiert werden. Und da hat aber einer meiner Podcaster, dem ich da gelauscht habe, der hat folgendes Statement dazu gesagt: Wenn dir zu Hause einer auf den Teppich kackt, dann lässt du das doch auch nicht liegen, sondern dann machst du das doch auch weg. Und wenn dir einer in so eine Kommentarleiste verbal hinkackt, Entschuldigung, dass ich das so drastisch sage, dann entfernst du das, ganz klar aus meiner Sicht. Da gibt es keinen, da sollen jetzt noch 27 andere aufspringen und sagen, der Kommentar gehört hier nicht hin, das ist doof, dann entfernst du das, ganz klar. Mhm. Also das hat für mich nichts mit Meinungsfreiheit oder mit, ich kann mich hier äußern und kann meinen Teil dazu beitragen. Wenn einer meine Kommentarleiste beschmutzt, dann entferne ich das rigoros. Mhm. Also da denke ich überhaupt nicht nach. Deswegen Respekt auch an die Presseabteilung des ERC Ingolstadt. Ich denke auch auf Seiten der Adler. Also entfernen, weg damit, dem gar keinen Spielraum geben.
Genau, ich sehe es ganz,
Ich sehe es wie du auch. Es werden ja auch Sachen im Fernsehen nicht gezeigt, die da nicht hingehören. Wenn jemand auf einer Tribüne randaliert oder sonst was, bestes Beispiel, ich lag bewusstlos auf dem Eis im Augsburger Trikot in Düsseldorf, das wird auch nicht eingeblendet. Mhm. Warum auch? Das möchte ja keiner sehen in dem Sinne. Von daher ist es sehr, sehr gut und großes Kompliment und meine absolute Unterstützung hat da jegliche Presseabteilung, die solche Sachen entfernt.
Genau, sehe ich ganz genauso. Zensur ist da nicht das richtige Wort, sondern bereinigen ist dann eher das Wort, weil da wird nicht irgendwie eine konträre Meinung weggemacht, sondern da wird tatsächlich Beschmutzung weggemacht, wie du es ausgedrückt hast. Und deswegen finde ich es absolut in Ordnung. Also deren Entfernen-Taste, die musste, glaube ich, erneuert werden bei den Ingolstädtern, so oft, die das gemacht haben. Auf der anderen Seite muss ich noch eine Sache sagen, einfach auch nur damit wir dann Gleichgewicht drin haben, ist dasselbe darf man Pieta gegenüber natürlich auch nicht machen. Ich habe auch Hasskommentare gegen Pieta gelesen, weil er sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Die einen sagen clever, die anderen sagen unsportlich, wie auch immer, zu welchem Schluss man da auch kommt. Aber es gilt natürlich nicht nur, dass Wolf nicht beschimpft werden darf im Netz oder Hasskommentare im Netz, Beschimpfungen, sagen wir mal, wie sowas ist, für mich ist es ein Depp oder irgendwie sowas. Das ist alles noch im Rahmen dessen, was tatsächlich zur freien Meinungsäußerung gehört. Aber das muss man auch natürlich aus Mannheimer Seite dann auch eben beherzigen, dass man Pieta dann nicht darüber hinaus beschimpft, außer ich habe den noch nie sehen können oder es ist für mich ein Depp oder was weiß ich, irgendwelche solche Sachen. Aber dann auch Hasskommentare, die sind da natürlich auch nicht angebracht. Das muss man natürlich auf beiden Seiten so sehen.
Definitiv, Anti. Ich höre so ein bisschen den Stadionsprecher, der sagt, wir bewegen uns Richtung der letzten 2 Minuten. Wir müssen noch ganz kurz das andere Spiel abrocken. Ja. Und wir wollen natürlich auch noch ganz kurz in die DEL2 gucken, weil aus meiner Sicht ist es ja Wahnsinn, was da los ist. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs beim Augsburger e.V., dass die so ein bisschen damit liebäugeln, nächstes Jahr für die DEL planen zu können. Aber nochmal ganz kurz, Wolfsburg, München, Serie ausgeglichen, München mit dem Auswärtssieg, zuvor mit einer Heimniederlage. Da treffen für mich zwei oder vor allem eine sehr defensiv strukturierte Mannschaft, die Grizzlies aus Wolfsburg, gegen ein, ja, offensiv kreatives Feuerwerk, die nicht immer so zünden können, aus München aufeinander. Das finde ich aber auch unglaublich spannend, was sich da beide Teams führen, vor allem taktisch disziplinierten Fight liefern.
Ja, definitiv. Und dann darfst du eins nicht vergessen, ist natürlich auch ein Riesenfaktor bei den Wolfsburgern, dass den Strahlmeier, der sehr, sehr stark gehalten hat. Wolfsburg hatte ja gestern im Spiel lange Zeit geführt, im ersten Drittel das Tor erzielt und dann erst im letzten Drittel München, dann zu Beginn des letzten Drittels dann durch Smith und Abelshauser, dann also Smith erstmal ausgeglichen, Abelshauser dann das 2:1 erzielt und dann ganz zum Schluss Yasin Elis ins leere Tor, das 3:1 hat den Deckel dann drauf gemacht. Aber ja, das ist natürlich so eine Sache, das ist trotz alledem so, München schafft es dann immer wieder auch Comebacks im Spiel hinzubekommen und sich auch zu steigern in den Spielen an sich. Also zunächst mal war es ja so, dass Wolfsburg das bessere Team war und dann München sich aber ins Spiel wieder auch reingearbeitet hat. Also das wird auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und das ist auch dann immer wieder so, wo ich dann sagen muss, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die dann sagen, naja, München war so souverän, die werden ins Finale kommen, die werden Meister. Genauso wie bei Kassel in der zweiten Liga. Und ich bin immer einer gewesen, also ich habe immer mit den Leuten diskutiert und gesagt, Leute, die Playoffs sind eine andere Saison, eine ganz andere Geschichte, da fängt alles nochmal neu an und das bestätigt sich auch.
Definitiv, vor allem, weil du dich als Gegner, wenn du wirklich einen Trainer Fuchs hast, der kann sich brutal auf den Gegner einstellen, der weiß, Hebel nicht zu setzen von Anfang an, aber in der Serie zu finden, wie du einen Gegner ausschalten kannst. Und oft geht es ja nicht darum, den Gegner komplett auszuschalten, sondern du musst ihm einfach ein bisschen den Schwung nehmen. Stell dir mal vor, du triffst auf eine Mannschaft, die ein wahnsinniges Powerplay hat, die roundabout 25-30% hat und du schaffst es, den Aufbau entscheidend zu stören. Dann verlieren die das Timing untereinander, die kommen nicht mehr so gebündelt ins Drittel, vielleicht nimmst du den weg, der immer den One-Timer hat. Das sind so kleine Mechanismen, wo du es nur schaffen musst, dass einer einmal, zum Beispiel bleib mal bei so einer Powerplay-Unit, den Kopf ein bisschen hängen lässt oder dem die Schultern minimal nach vorne fallen. Dann hast du bei einem was im Kopf implementiert, der ein bisschen zweifelt, der sagt, oh, das Timing ist nicht da, ich fühle mich nicht so gut. Und das passiert gerade in meiner Sicht oder aus meiner Sicht in der DEL2. Kassel ist durch die Liga marschiert und die sind jetzt 3:1 gegen Bad Nauheim hinten. Das nächste Spiel definitiv ist zu Hause für die Kasselaner, aber du bist 3:1 hinten. Du musst jetzt 3 Spiele in Folge gewinnen. Andersrum Krefeld-Ravensburg, dafür Ravensburg 3:1. Nächstes Spiel in Ravensburg. Deswegen sage ich, dass man vielleicht in Augsburg schon mal mit dem Getränkelieferanten so eine kleine Getränkebestellung mit dem Bleistift skizziert, weil so wie es aktuell aussieht, könnte das Finale Bad Nauheim gegen Ravensburg heißen und damit würde die Augsburger in der DEL bleiben.
Und das kann schon am Samstag der Fall sein. Also am Samstag kann schon Nicht-Abstiegsfeier in Augsburg stattfinden. Also das ist schon irgendwo, ich habe mich tatsächlich...
Das nennt man dann Osterfeuer.
Das ist das Osterfeuer, genau. Ich habe mich in Augsburg im Presseraum verabschiedet. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, nächste Saison wieder, weil ich habe gesagt, ich glaube da fest dran, dass die Playoffs eine neue Saison sind und ich sehe da durchaus, ich habe es ja schon ein paar Mal hier gesagt, ich mache keinen Hehl draus, dass Bad Nauheim das Team in der zweiten Liga ist, was ich am sympathischsten finde oder irgendwo, was ich schon immer sehr sympathisch gefunden habe. Und ich habe denen sehr, sehr viel zugetraut, den Bad Nauheimern, das ist das eine. Und wie gesagt, also es hat doch noch niemals irgendwie in den Playoffs oder vor den Playoffs geheißen, naja, die waren so stark in der Saison, die werden es schon schaffen, sondern das ist immer wieder ein Haufen Arbeit und enge Spiele, so wie München, auch nicht durchmarschiert gegen das Team, was als Fünfter die Hauptrunde beendet hat, nämlich Wolfsburg. Also von daher ist es immer wieder so, und das habe ich dann auch den Augsburgern gesagt, die waren sich sicher, naja, Kassel steigt auf, die werden es schon schaffen. Die müssen es erstmal zeigen und die müssen jetzt 3 Spiele in Folge gewinnen. Und das muss ich sagen, auch wenn es ein starkes Team ist, traue ich ihnen ehrlich gesagt nicht zu. Sprich, ich glaube, dass Bad Nauheim diese Serie gewinnt.
Ich habe auch noch eine Wertmarke für eine Leberkässemmel in einer meiner TV-Übertragungsjacken fürs Kurt-Frenzel-Stadion. Also es wäre blöd, wenn die verfällt. Die kann man sicherlich nächstes Jahr einlösen. Also wenn Augsburg in der Liga bleibt durch die Konstellation Ravensburg-Nauheim im Finale, dann würde ich nächste Saison auf meine Leberkässemmel kommen. Von daher, ich bin gespannt. Also klar, Anti, wir machen da keinen Hehl draus. Ganz, ganz klarer Fokus sind die beiden DEL-Spiele, aber dann sofort Blick nach unten.
100%.
Und da kann jetzt echt, das kann ganz, ganz verrückt zugehen. Du sagst es, am Samstag können die Serien in der DEL 2 entschieden werden. Spätestens am Montag kann eine Serie in der DEL entschieden werden. Und ich bin auf jeden Fall am Montag im Einsatz. Ich darf Fernsehen machen am Ostermontag. Also eine ganz schnelle Ostersonntag sucht man Ostereier, gell?
Ich glaube, am Fokus, Montag dann die, die liegen geblieben sind, kann man nochmal suchen.
Du merkst es, mein Fokus voll auf Montag. Ich bin am Montag in der SAP Arena, freue mich wahnsinnig auf diese Partie. Aber natürlich erstmal das Spiel am Samstag verfolgen. Und dann, du wirst dich wieder auf den Weg machen, Andi. Du bist auswärts wieder der rasende Reporter, die Carla Kolumna im Einsatz. Und ich bin echt gespannt.
Ja, ich bin der Mann mit dem Radiogesicht, genau.
Sensationell.
Ja, also ich freue mich da auch brutal drauf, weil es halt jetzt sich immer mehr zuspitzt. Das erste Spiel in der 7er-Serie ist natürlich enorm wichtig, aber da fehlt natürlich so die Spannung, diese absolute Spannung, die dann hinten raus in den Playoffs dann sich zuspitzt. Also spannend ist es auf alle Fälle, es spitzt sich aber dann hinten raus nochmal heftig zu. Also von daher sind wir jetzt in dieser Phase, wo dann wirklich, wo du sagst, jeder einzelne Wechsel, jede Bewegung auf dem Eis hat sehr, sehr viel Bedeutung. Also von daher sehe ich es genauso. Ich freue mich da auch brutal drauf. Wir wissen am Montag mehr. Wir zeichnen dann wieder auf, sobald alles geklärt ist, nach Ostern. Und werden natürlich, wie du sagst, am Ball bleiben, am Puck bleiben und uns die Sachen dann reinziehen.
Anti-Abschlussfrage von meiner Seite. Ich merke, da kommt nichts mehr von dir, aber ich push dich nochmal, ich ziehe dich nochmal raus. Ich brauche wirklich nur einen Städtenamen, einen Standort. Müssten die Adler ein Heimspiel auslagern, weil irgendein Event, Konzert, irgendwas ist, so wie die Diskussion im Viertelfinale Spiel 6 der Kölner Haie war. Wo würdest du die Adler gerne spielen sehen als Heimspiel? Welches Stadion, welche Kulisse, wo würdest du das gerne hinverlagern?
Bad Nauheim. Weißt du warum? Weil es offen ist an den Seiten, das Stadion dort, und das erinnert dann an den Friedrichspark, vielleicht nochmal so ein Spiel, und dann hast du so quasi ein Auswärtsspiel simuliert, was mit Heimspiel-Flair dann doch dann behaftet wäre. Das wäre es, ja.
Das klingt gut, sehr gut. Ist nah, ist gut zu erreichen, und du hast recht, absoluter Friedrichspark-Charakter. Klasse, Anti, wir nehmen das so mit und freuen uns auf die nächste Folge und vor allem auf die nächsten Spiele.
So machen wir es. Bis dann.